Herzlich willkommen zur 15. Folge von Pflegestandard, dem pflegewissenschaftlichen Podcast mit aktuellen Themen aus Politik, Wissenschaft und Zeitgeschehen. Heute ist der 2. März 2021. Mein Name ist Marc Schomeitert. Zusammen mit Professor Dr. Martina Hassler möchten wir die pflegewissenschaftliche Perspektive stärken. Dafür suchen wir den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern. Heute begrüßen wir die Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken. Leider kam es durch eine ungünstige Verkettung von technischen Umständen dazu, dass die Tonqualität dieser Folge leider etwas schlechter ist, als wir es gerne gehabt hätten. Wir hoffen, dass es trotzdem spannend ist.
Also, da können wir loslegen nach den Tücken der Technik. Wie gesagt, nach einem Jahr Pandemie sind wir mittlerweile schon fast entspannt, obwohl ich nicht immer entspannt bin. Ich gehöre immer noch zu denjenigen, die mit dem Computer schimpfen und etwas nicht klappt. Ich weiß nicht, wie das ist bei jemandem, die digital Expertin ist, so wie du es bist, ob man das dann auch macht.
Nö. Macht man genauso und der Computer schimpft auch zurück.
Genau. Super. Also Saskia, ich fange mal gleich an. Du hast gesagt, auch auf Twitter, auf Social Media, dass Pflege für dich ein Megathema ist. Und warum ist Pflege für dich ein Megathema?
Ein Megathema, weil es sehr, sehr viele Menschen betrifft, weil die Menschen im Fokus der Politik stehen müssen. Mhm. Und es ist ein Megathema, weil es Menschen in schwierigen Lebenslagen, in Notlagen betrifft und deswegen auch immer sehr nahe geht. Ich habe beide Eltern in Pflegeheimen gehabt. Okay. Und natürlich hat man mit eine der Geburten war ein bisschen aufregender, weil im siebten Monat, also es sind alles Dinge, wo man dann auf Situationen zurückgeworfen ist, wo man sehr darauf angewiesen ist, dass Menschen professionell und auch mit Herzblut sich um einen kümmern. Ja. Und deswegen ist das ein Megathema für alle.
Das kommt, finde ich, in der Politik häufig tatsächlich nicht so zum Ausdruck, weil du hast jetzt zwei Dinge gesagt. Du hast zwei Dinge benannt, nämlich die Professionalität, die extrem wichtig ist, wenn man so existenziell bedrohlich oder existenziell oder auch in Krankheitsbereichen abhängig ist von Professionalität. Das andere ist sicherlich die Empathie, also das Herzblut. Und ich glaube ja auch, dass beides zusammengehört. Also Empathie reicht alleine nicht und Professionalität ohne Empathie auch nicht. Also das gilt in allen Berufen meiner Meinung nach. Und für diese Berufe...
Das stimmt schon, aber da wo es um Menschen geht, hat es natürlich nochmal eine andere Bewandtnis damit.
Definitiv. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja auch schon in der Pflege natürlich auch gearbeitet habe als Pflegefachperson. Interessant finde ich aber, das sagte ich, es geht in der Politik häufig verloren, dass alles miteinander verbunden werden muss. Und ich finde, dass Covid-19 ja gezeigt hat, dass unser Gesundheitssystem fragil ist. Und wir haben anfangs, gerade in der ersten Welle und auch während des gesamten Sommers im letzten Jahr, sehr stark auf die Bettenzahl geschaut. Es wurde immer gesagt, wir haben 29.000 Intensivbetten. Und gerade wir aus der Pflegewissenschaft, Praxis und so weiter, haben sehr früh, auch schon in der ersten Welle gesagt, dass die Betten nicht pflegen, weil wir um den Pflegepersonalmangel wissen, den wir in Deutschland haben. Und warum tut sich die Politik, das muss ich leider die Politik so verallgemeinern sagen, so schwer damit, die Fachlichkeit und damit auch die Erkenntnisse der Pflege zu integrieren, also auch in Beratungen, auch in solchen Kontexten, auch in Versorgung?
Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen an Begriffen, wenn man Betten zählt und nicht sozusagen Betten, an denen auch jemand steht und arbeitet, weil sonst helfen die Betten ja nicht. Wir haben aber ja durchaus im Koalitionsvertrag, und da ist ja auch einiges von umgesetzt worden, nicht die Zahl der Betten erhöht, sondern die Zahl der Pflegekräfte, also die Stellen, gehoben und auch dafür gesorgt, dass die besetzt werden können. Und insofern, glaube ich, ist schon der richtige Blick da, nur die Sprache, an der Sprache hapert es manchmal. Ich habe neulich bei unserem Zukunftsmissionentag, dieser Jahresauftakt der SPD, gesagt, wir wissen ganz genau, dass die Grenze der Belastbarkeit nicht in der Zahl der Betten liegt, sondern in den Menschen, die da dran arbeiten, professionell, sowohl Pflegekräfte als auch medizinische, also als auch Ärzte.
Genau, ich glaube, diese Erkenntnis ist auch sehr wichtig, vor allen Dingen auch wie gerade bei Covid-19-Patienten, aber auch sonst in Krankenhäusern, die hochkomplex zu versorgenden Patienten, die erfordern Prozesse und damit auch Personal. Und wir können tatsächlich in Daten gut belegen, dass wir im OECD-Vergleich die meisten Patienten pro Pflegekraft zu versorgen haben und die meisten Fälle auch. Also aufgrund der DRGs haben wir einfach in den letzten 20 Jahren eine hohe Fallzahl gehabt, bei gleichzeitigem Abbau in den ersten Jahren. Mhm. Und das erhöht einfach die Dichte derart, dass wir nochmal im Vergleich schlechter dastehen als andere Länder. Und da haben wir, glaube ich, nochmal eine ganze Menge nachzuholen in Deutschland. jetzt Covid-19, auch wir müssen Covid-19 nehmen, weil es immer noch aktuell ist und auch aktuell bleiben wird. Es sterben jetzt auch mal mehr oder es erkranken mehr Pflegekräfte an Covid-19. Es sind auch Pflegekräfte gestorben daran, Pflegefachpersonen. Und was mich besonders stört, ich habe, glaube ich, vielleicht generationsbedingt, aber auch insgesamt habe ich ein Problem mit Heldennarrativ. Also mit Heldennarrativen kann ich nichts anfangen. Das ist für mich schwierig. Und ich glaube, es geht vielen so aus dem Pflegebereich, weil für mich heißt Held, dass man jemanden dafür man weiß in diesem Fall um die schlechten Rahmenbedingungen der pflegerischen Berufsgruppen und man stilisiert sie eben zu Helden, weil man darum weiß. Und die Frage ist für mich tatsächlich, warum wird so wenig oder werden so wenig Gedanken darin investiert, die Pflegeberufe zu schützen und zu unterstützen. Also nicht so sehr als Helden zu stilisieren. Natürlich kann man dankbar sein, dass sie da sind. Aber trotzdem muss ja die nächste Frage gestellt werden, nämlich wie unterstützt man sie und wie schützt man sie? Und warum bezieht dann die SPD da keine Stellung, die ja eigentlich da historisch bedingt eigentlich eine andere Position hatte oder auch historisch als Partei auch anders darstellt?
Ja, ich glaube, da liegt ein... Nein, kein Missverständnis vor, sondern auch auch da wieder die falschen Begriffe. Der Begriff des Heldentums ist an der Stelle natürlich schwierig, ist aber nicht jetzt der Erkenntnis geschuldet, dass man jetzt plötzlich gemerkt hat, dass die Pflege in schwieriger Lage ist, sondern dass wir insgesamt jetzt in einer schwierigen Lage sind und dass wir noch mehr sozusagen von der Leistungsfähigkeit dieser Systeme abhängen. Und ich glaube, dass die SPD sich durchaus darüber bewusst ist und das auch in Pflege- und gesundheitspolitischen Papieren und Beschlüssen und auch im Koalitionsvertrag gut verankert hat, dieses Wissen darum, dass wir an den Pflegearbeitsbedingungen was verändern müssen, dass das durch mehr Personal, durch bessere Personalbemessung und auch bessere Ausbildung nur geschehen kann und natürlich auch bessere Bezahlung. Und da ist auch, wie gesagt, einiges, glaube ich, von umgesetzt worden. Dieser Fokus auf die Menschen ist in der Pflegepolitik auf die pflegenden Angehörigen, die Pflegefachpersonen und auch die Pflegebedürftigen gerichtet worden und mit unterschiedlichen Maßnahmen hat man hier und da, natürlich hat das Grenzen, weil durch Zuwanderung eventuell noch mehr Personal generieren können, aber ansonsten sind wir in Deutschland auch zu wenig Menschen. Wenn man dann hinschaut, dass wir sagen, es gibt den Pflegenotstand, es fehlen uns also Pflegekräfte, es fehlen uns aber auch Lehrkräfte, ErzieherInnen, Polizistinnen, Menschen in der Justiz, in der Verwaltung, von der IT-Sicherheit mal zum Beispiel gar nicht zu reden, meine Fachrichtung, dann muss man sagen, dass wir Stellen heben können und uns vornehmen, dass wir mehr Ausbildung machen und am Ende fehlen uns tatsächlich die Personen. Und wir haben ja viel Zuwanderung auch in der Pflege, das sind aber ganz überwiegend Pflegehelfer, beziehungsweise Menschen, deren Berufsabschlüsse nicht mit einem Handstreich anerkannt werden. Und das sind sie dann erstmal Pflegehelfer. Es sind alles Stellschrauben, mit denen man Bedingungen verändern und verbessern kann. Jetzt natürlich in der aktuellen Situation ist es einfach so, dass der Blick auf die 12-Stunden-Schichten, der Blick natürlich auf die Gefährdung durch Infektion die anfangsfehlende Schutzausrüstung und vieles andere mehr schon die Situation nochmal wesentlich verschärft hat, sodass man eben zu diesen Begriffen gekommen ist, der Applaus auf dem Balkon, über den wir dann viel gesprochen haben, dass der die Miete nicht zahlt und dass es dabei nicht bleiben darf. Und also Politik versucht natürlich auch aus der Situation jetzt mit guten Worten und Begriffen ein Signal zu machen und deutlich zu machen, dass wir die Lage sehen und dass wir es auch verbessern wollen, aber das alleine hilft natürlich nicht. Und dann, wenn sich im Moment nichts verbessern kann, sondern eher die Situation schlimmer wird und man dann solche Begriffe benutzt, ich kann schon verstehen, dass das auch zu Empörung führt. Ich denke nur an die Ehrenpfleger, ne?
Ja, das ist
nicht so gut angekommen, das weiß ich.
Also schon. Ehrenpfleger, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Ehrenpfleger, ich kann auch gleich auf dieses Thema der Ehrenpfleger kommen. Ehrenpfleger ist in der Community überwiegend sehr, sehr schlecht angekommen. Und im Grunde zeigt Ehrenpfleger tatsächlich, dass die Pflegeberufe nicht als Fachberuf anerkannt werden. Und ich, nach meiner Auffassung, nicht nach meiner, hat das Ministerium dort auch ein völlig desolates Bild der Pflegeberufe vorgestellt. Und für mich und für viele andere ist wirklich die Botschaft rübergekommen, Pflegeberuf ist der Beruf, der übrig bleibt, wenn man nicht in der Schule aufpasst. Und das ist eine schwierige Botschaft, weil das ist fatal, das ist Pflegeberufe gar nicht, nicht. Also ich, wie gesagt, ich habe den Beruf erlernt, ich habe in der Praxis gearbeitet und mit diesem Wissen, den dieser Hauptdarsteller sagt, wären meine Patienten verstorben auf der Neurochirurgie. Mhm. Und da finde ich, und da hatte ich auch das Ministerium ja auch angeschrieben und ich war über diesen etwas EU-rangehaltenen Antwortbrief, war ich einigermaßen schockiert, wie auch da sich ein SPD-geführtes Ministerium so wenig der Kritik stellt und auch mal sagen konnte, okay, war vielleicht ein Fehlgriff, war gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Wie können wir es anders machen? Also diese Diskussion ist gar nicht eingetreten. Und das führt dann wirklich zu diesen Missstimmungen. Man fragt, nimmt uns diese Partei eigentlich noch als Beruf ernst? Also nehmen sie uns als Fachberuf ernst? Oder geht es nur darum, möglichst viele Menschen, die wenig können, in den Beruf zu treiben, was aber für die Qualität der Versorgung so schlecht ist? Und auch für das Bild der Berufe natürlich auch nochmal.
Ja, ich glaube ja insgesamt in der Pflegepolitik sind 3 Ministerien immer beteiligt, aber das soll jetzt kein Ausweg sein, mit Kritik gut umzugehen, auch mal einzusehen, dass man einen Fehler gemacht hat, ist nicht überall gleich verbreitet. Aber ich kann echt nachvollziehen, dass es geärgert hat und versuche ja auch mit solchen Formaten und anderen dann eben ins Gespräch zu kommen und das Bild auch gerade zu rücken, weil ich finde, die Politik, die gemacht wird, jetzt abseits von falschen Begriffen und womöglich fehlgegangenen Videos, die Politik gemacht, die gemacht wird, ist ja nicht schlecht. Also der Blick auf die Ausbildung, über die generalistische Ausbildung kann man streiten, aber ich glaube, dass sie Wege eröffnet für Menschen einfach in sich unterschiedlich weiterzuentwickeln, je nachdem wie auch im Lebenslauf und mit Unterbrechungen. Und Neuorientierungen eben was offen ist. Ich glaube, dass wir insgesamt den Fehler gemacht haben, dass wir ein sehr differenziertes, ausdifferenziertes Berufsfeld haben, wo auch es jungen Menschen und ihren Eltern und ihren Lehrkräften wahnsinnig schwerfällt, noch berufliche Orientierung und Beratung zu machen. Ja, weil es ist alles ausgerichtet auf eine Tätigkeit, von der wir doch heute gar nicht mehr wissen. So, da müssten wir uns doch endlich mal drüber im Klaren sein, ob die so in 10 Jahren noch existiert oder nicht völlig anders. Das heißt, wir müssen doch viel mehr ohnehin zu grundständigen Ausbildungen kommen, die dann im Lebenslauf immer wieder sich weiterentwickeln und wo man auch die Möglichkeit hat, sich hier und da hin zu spezialisieren oder zu entwickeln und auch mal irgendwann im Verlauf wieder einen anderen Weg zu gehen. Insofern finde ich die Entscheidung für die generalistische Ausbildung eigentlich genau richtig und würde sie mir auch an anderer Stelle wünschen. Und jetzt da was Gutes draus zu machen und vor allem aber auch natürlich nochmal durch Weiterbildung, aber auch durch Akademisierung eine stärkere Professionalisierung reinzubringen, finde ich sehr, sehr wichtig. Also nicht nur zur Aufwertung im Sinne des Ansehens, genau, sondern auch zur Aufwertung im Sinne der Professionalität.
Also das sagen ja auch viele Studien, dass es einen Unterschied macht, tatsächlich akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen in der patientennahen Versorgung haben. Das können wir belegen durch Outcomes und wir würden das eben auch in Deutschland haben. Bei der Generalistik muss ich sagen, da fehlt ich glaube, die Hoffnung ist zu groß, dass man am Ende den Pflegefach, ich sage immer, Generalistik heißt Generalistik, dann haben wir keine Experten. Ja. Und am Ende muss die Anerkenntnis kommen, dass dann tatsächlich eine weitere Qualifizierung notwendig ist, damit man gut wird im Beruf, erreicht die Generalistik nicht aus. Und da bin ich mir nicht darüber im Klaren, ob das allen so wirklich so bewusst ist. Also ich habe häufig das Gefühl, es besteht der Wunsch, wir haben jetzt Leute qualifiziert, die von Neonatologie bis zu Palliativversorgung alles können. Und das habe ich nach 3 Jahren Ausbildung nicht in der Generalistik, sondern tatsächlich habe ich nur Menschen, die generalistisch eben ausgebildet sind.
Ja, du hast die Basis dafür gebildet, würde ich sagen. Da ist die Basis für da. Aber da muss natürlich eine Spezialisierung stattfinden.
Absolut. Und das ist auch
hoch. In vielen anderen, auch in akademischen Berufen, so ein frisch ausgebildeter Betriebswirt, Bachelor, der kann auch eigentlich nichts. Das, also beklagen, ja, das beklagen auch die Unternehmen. Ja, die haben eine Grundlage mitgegeben bekommen, aber eigentlich müssten die dann eine Ausbildung machen. Ja, vor allem deswegen, weil die Praxis fehlt. Und weil du Akademisierung auch angesprochen hast, ich habe es ja auch gesagt. Und dennoch muss ich sagen, es ist unsere Fachschulausbildungen sind ja zum Teil auf einem Niveau, dass man sagen muss, das ist anderswo eine Fachhochschulausbildung. Nur die Zugangsvoraussetzungen sind nicht so. Also da auch weiter zu kommen und die weiter zu verbessern, also beide Schienen zu gehen, finde ich auch wichtig.
Das hatte ich vor 20 Jahren unterschrieben. Das unterschreibe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Also ich würde, vor 20 Jahren hätte ich noch unterschrieben, dass unsere berufliche Ausbildung mit den damals immer mehr einsetzenden akademischen Qualifikationen im europäischen Raum mithalten könnte. Jetzt würde ich das nicht mehr unterschreiben. Also wir haben im europäischen Raum...
Weil die im Ausland besser geworden sind?
Ja, die sind besser geworden, definitiv. Okay. Und ich habe mir vor 2 Jahren auch Skills Labs angeschaut in Großbritannien, in Finnland und so weiter. Und dann ist es wirklich zum Fremdschämen, was wir so anzubieten haben. Dann mag ich schon nicht. Und mittlerweile werde ich angesprochen, was macht ihr nur mit den Pflegeberufen in Deutschland? Ihr seid ganz weit hinten. Selbst die Österreicher sind besser als ihr. Ja. Und wir müssen uns tatsächlich damit abfinden, dass wir bezogen auf die Qualifikationsniveaus der Pflegeberufe tatsächlich hinten sind. Wir können nicht mehr, also um Deutschland drumherum sind sie alle weiter und sie sind besser geworden. Wir haben auch im Bereich der Studiengänge haben wir Probleme, für Erasmus Plus Studierende zu bekommen, weil ich bekomme zur Antwort, bei euch haben die Pflegeberufe nicht den Status wie bei uns. Sie dürfen die Kompetenzen nicht anwenden, die möchten gar nicht zu euch kommen. Also neben der Frage von Englisch natürlich, aber das sind die größten, die wichtigsten Antworten. Und wo ich dann denke, ja, wir sind tatsächlich nicht vorne. Wenn um Pflegeberufe geht, sind wir auch nicht mehr diejenigen, denen man sich orientiert. Eine spanische Kollegin hat mir mal gesagt, du kannst da mal nach Madrid kommen. Das war vor Covid, dann können wir dir mal zeigen, wie akademische Pflege geht in Spanien.
Dürfen die Kompetenzen hier nur nicht anwenden oder ist es auch so, dass unsere Pflegekräfte die nicht haben? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Abgrenzung gegenüber den Ärzten. Ne?
Eine Frage,
was darf man tun?
Ja, genau. Ich glaube mittlerweile, dass wir sie auch nicht mehr so haben, weil natürlich auf akademischem Niveau lerne ich Systeme, Strukturen, Evidence-Based, wissenschaftliches Arbeiten übertragen auf die Praxis. Ich glaube schon, dass auch ein anderer Habitus wird vermittelt natürlich. Ich glaube einfach, dass wir tatsächlich durch das Niveau der Schulausbildung bestimmte akademische Qualifikationen nicht erwerben und das sich tatsächlich in Kompetenzen bemerkbar macht. Dazu gibt es auch Studien. Und da würde ich sagen, wir sind auch im Bereich der Performance mittlerweile. Es ist nicht mehr vergleichbar. Also kürzlich sagte mir eine Studentin, die auf einer Intensivstation arbeitet. Ich habe einen Kollegen aus Italien und dort studieren sie ja auch. Und der ist geschockt darüber, was man hier nicht darf als Pflegekraft. Und wie wenig gut Pflegekräfte im Vergleich sind zu italienischen Pflegekräften. Also das hat mir die spanische Kollegin auch gesagt, deswegen sind die spanischen Pflegekräfte auch nicht in Deutschland geblieben, als sie eingeworben wurden. Sie sind eher geschockt über das, was das Bild der Pflegeberufe war. Und damit, deswegen glaube ich auch, selbst wenn wir anwerben, müssen wir, glaube ich, sind wir nicht konkurrenzfähig mehr mit anderen Ländern. Das war in den 70ern anders.
Ja, verstehe.
Also,
das ist ein wichtiger Hinweis, weil darüber war ich mir gar nicht so im Klaren. Jetzt im ambulanten Sinne schon, aber auch eher so eine historische, schon bald historisierende Betrachtung. Und ich sage, ja, früher gab es doch diese Gemeindeschwester, irre viel durfte.
Ja,
und heute hast du auf dem Land keine Ärzte mehr und weißt nicht, wie die Versorgung machen sollst von den alten Leuten. Und du könntest eigentlich mit solchen Fachkräften da auch eine wesentliche Verbesserung in der Versorgung hinbekommen.
Also da stimme ich absolut überein und das sehen wir auch in anderen Ländern. Da gibt es die Community Health Nurse, was eigentlich vielleicht so in Richtung Gemeindeschwester geht, die Public Health Nurse, die niederschwellig die Angebote macht, die Health Visitors aus Großbritannien. Das können wir alles in Deutschland nicht anbieten, weil wir die Versorgungsstrukturen dafür nicht haben und mittlerweile die Qualifikationsniveaus nicht. Und das wären genau die Berufsgruppen, die wir bräuchten für eine gute ländliche Versorgung mit einem Mehrwert auch. Und dahin müssen wir uns auch weiterentwickeln und weiter qualifizieren. Und das würde mich eigentlich dann auch zur nächsten Frage bringen, weil ich glaube, weil das ist nämlich ein Faktor, einer meiner Haupthypothesen, das SGB XI hat, und deswegen sind wir auch schlechter geworden, glaube ich, im Bereich der Pflegeberufe, weil die Pflegeversicherung im politischen Berlin und auch in den Bundesländern, die Pflegeversicherung wird mit Pflege gleichgesetzt. Das heißt ja immer, wir reformieren die Pflege. Und eigentlich wird immer gemeint, wir reformieren die Pflegeversicherung. Und das, was im SGB XI steht, wird häufig verwechselt damit, dass es berufliche Pflege sei. Ist es ja nicht, ist ja nur ein Teilleistungsrecht. Es ist, definiert nicht die berufliche Pflege. Und das SGB XI ist noch nicht mal dafür gedacht, berufliche Pflege zu finanzieren. Mhm. Und meine Hypothese ist, dass das SGB XI einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir mittlerweile schlechter sind im europäischen Vergleich und dass wir so ein eingeengtes Pflegeverständnis haben und dass es uns so schwer fällt, das, was du jetzt gerade sagtest, den Mehrwert und die Wertschöpfungskette der Pflegeberufe in die Gesundheitsversorgung zu integrieren. Und für mich steht die Frage, warum schaffen wir es nicht zu trennen Pflegeversicherung von Pflegeberufen und wie wir deren Mehrwert in die Gesundheitsversorgung hineinkriegen können, in allen Ebenen, allen Settings und Sektoren.
Also ich verstehe, dass das SGB XI dir so erscheint wie so ein Silo, wo man nicht drüber rausdenkt. Da bin ich auch manchmal verunsichert. Ich bin ja überhaupt nicht vom Fach. Das muss ich ja echt jetzt auch hier mal so sagen. Ich bin Generalistin als Parteivorsitzende und als Abgeordnete übrigens auch. Ich als Abgeordnete noch fachlich gearbeitet habe, war ich für Bildung und für Digitalisierung zuständig. Und dann hast du ja auch von rechts und links nicht viel Ahnung, musstest aber im Wahlkreis ja trotzdem, wie das erste fachlich-politische Podium, das ich hatte, hier als Abgeordnete, war zur Pflege tatsächlich. Und rechts und links von mir saßen Leute, die nichts anderes machen als Pflegepolitik und Gesundheitsversorgung. Und das war schon nicht ganz einfach. Da hast du aber Kollegen, die du fragen kannst. Und ich habe vor allem natürlich den persönlichen Bezug gehabt. Ich habe den Tag mit einer ambulanten Pflegekraft verbracht und habe mit ihr gemeinsam ihre Patientin besucht. Das hat mir schon sehr geholfen, da irgendwo dann zu denen zu sprechen, die da saßen. Aber am Ende bin ich Generalistin, das muss ich jetzt erstmal sagen. Und dann bin ich immer sehr verunsichert, wenn ich über Pflege spreche und Pflegekräfte spreche, dann diejenigen, die in der Intensivpflege in den Kliniken arbeiten, sich eigentlich gemeint fühlen. Weil wenn die Pflegeversicherung hat ja mit denen nichts zu tun.
Genau, so ist es.
Und auch da ist man dann so stark im Silo. Und ich meine, da sind die Arbeitsbedingungen sehr unterschiedlich, ist auch die Bezahlung ehrlicherweise sehr unterschiedlich. Die Intensivpflegekräfte sind ja jetzt mit der letzten Tariferhöhung, glaube ich, ganz gut weggekommen, zum Beispiel. Was sie eint, ist die Personalnot, glaube ich, beide Bereiche. Ja. Und was vielleicht auch eint, ist das Empfinden, dass die Wahrnehmung nicht stimmt. Dass die Politik und dass die Öffentlichkeit nicht wahrnimmt, was die Leute leisten und wie ihre Arbeitsbedingungen sind. Und dass sicher in den einen Fällen die DRGs und in den anderen Fällen die sogenannte Minutenpflege dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Menschlichkeit da verloren gegangen ist, um es grob zu sagen. Also jetzt alles sehr holzschnittartig, aber ich glaube, dass dafür auch diese Silos und diese falschen Begriffe verantwortlich sind.
Das stimmt, weil ich habe irgendwann mal in einer Podiumsdiskussion, wo ich Teilnehmerin war, hat man mich gefragt, wie es denn sei mit der Pflege oder Pflegeberufe als Sektor. Und daraufhin musste ich festhalten, Pflegeberufe sind nicht sektoral, sondern Pflegeberufe arbeiten ja sektorenübergreifend in allen Bereichen. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr schwer zu vermitteln ist in den Köpfen der Politik, weil sie häufig eben in diesen Leistungsrechten denken und dann es zu dieser Verwechslung kommt. Aber jetzt gerade jetzt die SPD. Die SPD, es sind jetzt die Wahlen und so weiter und wir wissen jetzt alle, Covid-19 hat es uns vorgemacht. Pflegeberufe sind eigentlich hochwichtig und warum hat die SPD oder warum fällt es der SPD so schwer, könnte ich aus allen anderen Parteien auch fragen, aber in dem Fall frage ich jetzt dich, ein Programm zur Stärkung und Professionalisierung der Pflegeberufe aufzulegen. Gar nicht so sehr der Pflege als Versorgung, sondern wir wollen jetzt die Pflegeberufe stärken in allen Sektoren und Settings. Und welche Probleme hat jetzt die SPD mit einem modernen? Weil darin stimme ich überein. Wir müssen eine Ausbildung haben, Qualifikationsbereiche haben, um die Leute nach vorne zu entwickeln, in die Zukunft zu entwickeln. Auf die Pflege kommt auch die Digitalisierung zu. das ist das nächste Thema von mir jetzt, was ich gerade versuche zu belegen. Also warum legt die SPD nicht ein Programm auf? Wir wollen die Pflegeberufe explizit stärken, sie professionalisieren, diese Differenziertheit mit aufnehmen und auch ein nach vorne gerichtetes Pflegeverständnis auflegen, das nicht so sehr sektoral gedacht ist, sondern vom Prozess der pflegerischen Versorgung, von der Profession.
Ja, das ist schwer zu beantworten, aber ich glaube, es trifft nicht nur auf die SPD zu.
Nein, genau, da könnte ich andere Parteien also auffangen.
Ich habe in vielen Programmen, die wir schon, ich habe eines an einem mitgearbeitet, ist eben digital Leben vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren schon, das wir damals gemacht haben und wo wir also gut verstanden haben, Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche, ja, aber wo wir wirklich ein bisschen dran vorbeigeguckt haben, das ist das Gesundheitssystem und das hat mich im Nachhinein, hat mich im Nachhinein sehr geärgert, weil ich die Potenziale ja auch kenne. Und so ist es hier auch. Und ich glaube, dass in diesem sektoralen Denken ein großer Fehler liegt, weil es dann eben nicht gelingt, über die Fachlichkeit ja womöglich sogar des Regelungskreises hinaus zu denken. Und dann gibt es eben Fachsprecher ich habe ja vorher vom Bundestag gesprochen, Fachsprecher und innen für Pflege und welche für Gesundheitsversorgung und die reden schon kaum miteinander. Doch, sie sind da in einem Ausschuss, aber darüber hinaus zu denken und vor allem aus der Lebenslage rauszudenken. Und jetzt in dem Fall nicht aus der Lebenslage des Pflegebedürftigen, sondern aus der Lebenslage der Pflegekraft und des Pflegenotstands als solchen und des Berufsfeldes, ja. Das ist eine Denke, die der Politik insgesamt schwerfällt. Ja. Die Politik denkt in Ressorts und in Silos. Ich bin ja schon beeindruckt darüber, dass wir es jetzt geschafft haben, in dieser Legislatur sehr oft mit den drei betroffenen Ministerien, also Gesundheitsministerium, Arbeitsministerium, Familienministerium, die Pflege zusammenzudenken. Das ist ja schon eine Leistung, ja, schlimm genug. Aber tatsächlich müssen wir es hinbekommen, Politik aus Lebenslagen mehr rauszudenken und auch die Lebenslagen mit reinzuholen. Wir haben uns das für unser Regierungsprogramm jetzt vorgenommen und ich hoffe, dass es uns gelingt. Und wenn du sagst, da hat die SPD eine Fehlstelle, dann lass uns zusammensetzen und es machen, ja.
Nehme ich gerne auf. Also ich bin gerne bereit, zu Gesprächen oder mein Input oder irgendetwas auch entsprechend einzubringen. Mache ich gerne, wenn ich gefragt werde, stehe ich gerne zu allem bereit. Gar keine Frage. Und bringe mich da auch gerne ein. Das stimmt. Also gerade die Digitalisierung der Pflege, darauf muss ich jetzt tatsächlich zuerst kommen, weil das ist natürlich dein Thema auch. Und ich entwickle das gerade als mein Forschungsthema, als mein Thema, das ich gerade bearbeite. Und wenn man sich die Daten anschaut, ist die Digitalisierung der Krankenhäuser, da sind wir auch wiederum mal wieder auf dem letzten Platz. Wir haben kürzlich einen Antrag gestellt zu KI in der Pflege und dann mit auch einer finnischen Kollegin und die haben 100% Digitalisierung der Krankenhäuser. Da fallen wir neidisch am Schreibtisch zusammen und die haben auch keine Probleme, an die Daten ranzukommen, wenn sie dazu Projekte machen wollen. Es ist hochrelevant. Digitalisierung und da die Berufsgruppen auch mitzunehmen. Es ist hochrelevant für eine gute Versorgung. Ich sehe auch, dass wir das gar nicht ohne Digitalisierung hinkriegen werden. Es eröffnet Potenzial, aber eben auch Gefahren. Auf Länderebene, ich weiß, das ist nicht dein, du bist Parteivorsitzende. Aber und da ist immer eine Frage, ist es jetzt ein Problem der SPD, der Politik insgesamt, weil wir hatten, oder es gab mal beim Sozialministerium Niedersachsen eine kleine Anfrage der Grünen zu einem Projekt Telepflege hier aus Niedersachsen. Und die Antwort war jetzt sinngemäß auch holzschnittartig, Pflege könne man nicht über Digitalisierung abbilden, es sei ja körperliche Tätigkeit und so weiter, muss man persönlich machen. Und für mich ist die Frage tatsächlich, ich sehe es anders, man kann viele Dinge kann man über Digitalisierung prozesshaft abbilden. Natürlich die direkten Tätigkeiten muss man vor Ort machen, aber es ist ja nicht alles Körperpflege. Für mich ist die Frage, Wo sieht die SPD die Digitalisierung der Pflegeberufe und pflegerischen Versorgung? Wo die Potenziale? Und wie kann man damit auch die pflegerische Versorgung verbessern? Wie kann man das auch mitnehmen in ein gutes Parteiprogramm? Und wenn die SPD wieder ein Partei, also jetzt die nächsten Wahlen mit so gewinnen sollte, dass sie in Regierungsverantwortung kommt, wie kann man das dann entsprechend auch umsetzen und auch die Pflegeberufe qualifizieren? Weil das ist die Zukunft. Wir müssen sie auf Digitalisierung vorbereiten und so weiter.
Ich war vor Jahren bei der großen Healthcare-Messe in Las Vegas. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass sowohl Unternehmen als auch andere Nationen schon wesentlich weiter sind in den Überlegungen, was Digitalisierung ermöglicht, was auch Telepflege ermöglicht, nämlich täglich zu gucken und anzusprechen, möglichst auch vielleicht dreimal am Tag anzusprechen und dann eben zu Hause pflegen zu können. All diese Dinge, die sowohl erinnert als auch dokumentiert werden müssen, wie die Flüssigkeitsaufnahme und Medikamenten und so, das lässt sich ja alles unterstützen, Sturzprophylaxe und auch natürlich Notfallreaktionen, wenn ein Sturz, wenn was gewesen ist, ja. Da gibt es super viele interessante technische Hilfsmittel. Vor allem, das ist jetzt auf Seiten der Pflegebedürftigen, auf Seiten der Pflegenden, wird dann immer der Pflegeroboter herbeizitiert. Das ist natürlich, also zur Unterstützung der körperlichen Arbeit, das ist schon mal wahnsinnig wichtig. Dazu braucht es aber jetzt keine KI. Aber die gesamten Dokumentationsaufgaben und das auch Reinspielen von wissenschaftlicher Expertise und Abschätzung von Situationen, genauerer Medikation und was nicht alles möglich ist durch digitale Unterstützung, die Angst ist natürlich immer, dann rationalisieren wir noch mehr Pflegekräfte weg. Das darf natürlich nicht passieren, sondern ich muss zur Entlastung beitragen und muss es möglich machen, dass ich eben als Pflegekraft dann entlastet bin von diesen Dokumentationsaufwänden und stattdessen mehr Zeit für die pflegebedürftigen Patienten habe. Ja. Das muss natürlich die Idee dahinter sein, klar. Also bessere Versorgung. Bessere Pflege, Sicherheit, auch mehr Sicherheit, keine Medikamentenfehler und sowas, Medikationsfehler und auf der anderen Seite eben mehr Zeit.
Das wäre hochrelevant und was aber auf jeden Fall sehr wichtig ist, ich habe jetzt wirklich viel gelesen für Buchbeiträge und für Anträge und so weiter zu Digitalisierung, Robotisierung, KI in der Pflege und so weiter und stelle dann fest, natürlich muss interdisziplinär gearbeitet werden und stelle dann fest, wenn gerade so Ingenieure und so weiter über Pflege nachdenken, können sie natürlich nicht immer wissen, was es ist und dass, wenn es um Entlastung der Pflege geht, das häufig tatsächlich als erstes irgendwelche hauswirtschaftlichen robotischen Systeme entwickelt werden, so Lieferdienste und so, denke ich, ist alles schick und ist alles super, aber das wäre jetzt nicht Pflege, aber dient natürlich zur Entlastung der pflegerischen Abläufe und ich glaube, was es dann auch bedarf, auch hier wieder ein Verständnis, was ist professionelle Pflege, um dann zu wissen, was brauchen wir an Systemen und wie können wir dann die professionelle Pflege unterstützen und auch die Outcomes verbessern, darum geht es ja auch. Und tatsächlich dann was muss patientennah bleiben? Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Menschen auf soziale Interaktion angewiesen sind. Und wir können, ich habe schon, gerade auch in Deutschland, ich habe schon robotische Projekte gesehen und auch aus Japan gelesen, da macht, die Aktivierung macht der Roboter und irgendeine Care-Workerin steht im Hintergrund und denke ich, wie sinnfrei ist das denn? Warum kann sie doch die Aktivität machen und der Roboter macht, räumt die Spülmaschine ein?
Ja, klar.
Also da ist die Frage, was wird unter Entlastung verstanden und was unter professioneller Pflege? Und da, glaube ich, müssen wir auch sehr interdisziplinär arbeiten, um da entsprechend weiterzukommen und patientennah gute Systeme zu entwickeln. Also wir haben da noch viel zu tun im Bereich Digitalisierung.
Absolut. Ähnliche Reaktionen ruft hervor, wenn man Roboter im Unterricht einsetzt.
Das stimmt.
Ja, weil auch natürlich man nicht will, dass die Lehrkräfte weg sind. Aber das ist für Kinder und auch noch für Studierende total natürlich erstmal faszinierend, mit so einem Ding
Ja, stimmt.
umzugehen, ja. Weil die dann auch so gestaltet sind mit Kindchensyndrom, bricht sofort irgendwie auf der anderen Seite das Helfer. Ding, und dann geht man aufeinander zu und dann kommt da auch was Spannendes bei rum. Also insofern, ich will gar nicht auch im Umgang mit Dementen gar nicht in Abrede stellen, dass da Potenziale drin stecken. Ja, das also.
Also sie müssen tatsächlich gut untersucht werden, auch die Ergebnisse, die
Ja,
ich
klar.
sehe, also auch bei einigen Veröffentlichungen, da werden auch jetzt die Negativwirkungen häufig nicht veröffentlicht. Man muss das gesamte Bild ja sehen. Und da,
Auf
glaube
jeden
ich,
Fall.
braucht es eine offene Diskussion, in welchen Bereichen die Robotik, Digitalisierung auch angemessen ist und in welchen Bereichen die Interaktion einfach bleiben muss, damit es den Menschen
Ja, auf
auch gut
jeden
will, ne?
Fall.
Also ist
Ja,
im
also
Unterricht das Gleiche.
will da gar nicht schwärmen, will nicht spinnen, sondern es geht nur darum, dass man es sich anschaut und dann damit, also sehr ja insgesamt so mit der Digitalisierung, die
Ja,
setzen wir
genau.
dafür ein, wo wir es für wollen, nicht wo die Industrie irgendwie das spannend findet, sondern wo man am besten Geld verdienen kann, sondern also wir müssen entscheiden, was wir wollen, ist doch klar.
Genau, und ich glaube, da haben wir auch noch einen blinden Fleck in Deutschland an die Digitalisierung, gute Digitalisierung in Gesundheits- und Pflegesystemen zu denken und da für gute Konstrukte und auch Konzepte zu sorgen. Das ist auch noch einiges. Vielleicht passt dann auch da die nächste Frage zu, weil Robotisierung, Digitalisierung würde auch zu neuen Kompetenzen führen, die erforderlich sind. Ich hatte gerade, bevor wir das Interview angefangen haben, tatsächlich angefangen, ein Paper zu lesen, eine Datei zu digitalen Kompetenzen in der Pflege aus Australien. Die haben da so ein Papier zusammengestellt. Aber das führt zu neuen Kompetenzen. Und jetzt komme ich nämlich zur Entlohnung. Das ist ja das Thema der SPD ja auch. Wie sind die Löhne von Berufen? Und Hubertus Heil hat ja als Arbeitsminister auch SPD geführt, den Mindestlohn in der Altenpflege für Pflegefachpersonen als Erfolg verkauft. Das gilt aber tatsächlich, hast du auch schon gesagt, die Löhne sind ja unterschiedlich, Langzeitpflege und Altenpflege und Krankenhäuser. Und für mich ist die Frage, und da ist es auch wirklich wieder eine Frage der Sprache, ist es denn wirklich ein Erfolg, dass man sagt, jemand mit dreijähriger Ausbildung, Staatsexamen, für den sind 15 Euro doch super pro Stunde? Weil dann sage ich mir tatsächlich, da kann ich ja besser putzen gehen, da verdiene ich 3 Euro mindestens mehr. Es gibt von einer Kollegin aus einem anderen Fachbereich eine Äußerung, dass nach dem Comparable Work Index sollten Pflegefachpersonen eigentlich so viel verdienen wie Lehrende in der Sekundarschule, nämlich A13 aufgrund des Wissens, der Arbeit und so weiter, was sie haben müssen. Für mich ist die Frage, und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie Pflegeberufe positioniert sind in Deutschland, hat diese Geringschätzung der Leistung der Pflegeberufe auch damit zu tun, dass es ein Frauenberuf ist. Und sollte dann die SPD nicht eher formulieren, okay, wir haben jetzt 15 Euro erreicht, mehr konnten wir nicht erreichen und einen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde eben nicht zu hypen. Also nicht zu sagen, es ist ein Erfolg, sondern es ist das, was wir konnten, mehr ging leider nicht. Aber mehr besser als nichts. Also die
Also
Frage ist sicher auch von Politik.
Geringschätzung steckt da nicht drin, ganz bestimmt nicht. Das will ich von der Hand weisen. Aber es steckt natürlich drin, dass man so einen Mindestlohn verhandelt und wenn man am Ende zu einem Ergebnis gekommen ist, was man passabel findet, dann möchte man schon auch gerne sagen, ich bin jetzt sehr zufrieden damit, dass wir es erreicht haben. Das heißt aber nicht etwa, und ich vermute sehr stark, ehrlich gesagt, dass Hubertus Heil auch im ganzen Kontext gesprochen mit Sicherheit gesagt hat, es kommt aber der Mindestlohn ist ja immer nur eine unterste Haltelinie und es kommt natürlich darauf an, dass wir die Tarife stärken und dass wir die Tarife auch allgemein vermittelt bekommen, was ja jetzt gerade aktuell im Raum steht und sehr wichtig wäre. Und insofern, das ist immer, also der Mindestlohn, der allgemein gilt, ist auch kein, erstens ist er nicht hoch genug und zweitens ist er, selbst wenn er die 12 Euro beträgt oder etwas über 12 Euro, die wir derzeit für richtig halten würden und für notwendig als 2 Drittel des Medianlohns, ist es immer noch nicht irgendwie ein guter Verdienst, natürlich nicht. Gute Verdienste entstehen durch tarifliche Bezahlung und durch gute Ausbildung und durch Anerkennung und Wertschätzung und auch die notwendige Wertschöpfung, die dann auch die Löhne eben generiert, ja, die sie bezahlbar macht. Also insofern glaube ich, darf man es nicht darauf reduzieren. Es ist wichtig, dass diese Haltelinien gegeben sind. Die hatten wir früher in Deutschland nicht. Ich erinnere mich an was die konservativen und liberalen Volkswirtschaftler an die Wand gemalt haben, als wir den Mindestlohn eingeführt haben. Die Volkswirtschaft sollte zusammenbrechen. Es ist nicht passiert, ja. Und man braucht diese Haltelinien. Wir brauchen auch dann eine Mindestausbildungsvergütung. Das heißt aber doch nicht, dass wir sagen, das ist jetzt der richtige Betrag, den wir die Leute bekommen sollten in der Ausbildung, sondern es soll wenigstens eine Haltelinie geben. Ja? Und deswegen darf man es, glaube ich, nicht so interpretieren. Also ganz oft natürlich werden eben die Überschriften wahrgenommen oder die Zitate wahrgenommen und alles, was man drumherum gesagt hat, nicht.
Die das ist ein Problem, das stimmt, ja.
Ja, das ist wirklich so. Das passiert uns, glaube ich, auch selber oft genug. Ja. Und insgesamt muss es eben darum gehen, dass wir die Berufe, die sogenannten sozialen Berufe oder die Care-Berufe, dass wir die in ihrer Wertigkeit stärken, dass die ganz überwiegend Frauen ausführen, mag dazu führen, dass die Interessenvertretung nicht so stark gewesen ist, weil man ja in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten, hätte ich bald gesagt, auch gesagt hat, ja, das ist so ein Zuverdienst, das kann man machen, kann man auch lassen, ja, so ähnlich. Aber wie meine Freundin Leni Breimeyer immer sagte, warum soll es mehr wert sein, 30 Kilo Stahl zu tragen, als 30 Kilo Mensch zu tragen, ja, also um es nur mal so plastisch zu machen. Das ist, und wenn wir über den Gender Pay Gap sprechen, dann hat der, wenn man ihn aufschlüsselt, gibt es 8% Lohnunterschied in gleichen Tätigkeiten, was schon empörend genug ist. Aber die 22%, von denen wir immer sprechen, die haben ja damit zu tun, dass eben sogenannte typische Frauenberufe eben schlechter bezahlt sind. Und da muss sich was dran ändern, ganz klar. Aber da muss unsere Wertschätzung, und da hat natürlich auch jetzt Corona schon sehr stark den Fokus drauf gerichtet, nur dürfen wir ihn nicht verlieren, ja, dass eben genau diese Berufe systemrelevant sind. Also alle Menschen sind systemrelevant, das will ich gar nicht. Also ja, aber dass wir von diesen Tätigkeiten in so hohem Maße abhängen, im Gegensatz mal zu dem mittleren Management, dass man in flachen Hierarchien auch, wo man auch darauf verzichten kann, auch diese Menschen sind systemrelevant, ja, wollen wir dann nichts Falsches, keinen falschen Zungenschlag reinkommen lassen, aber das ist wirklich, das ist jetzt die Aufgabe, ja, dass dieser Fokus nicht verloren geht.
Ich denke auch, dass es besteht die Gefahr, das verpufft, aber wenn wir jetzt, ich habe jetzt für den Vortrag, letzte Woche hatte ich noch aktuelle Zahlen recherchiert, Durchschnittsalter Pflegeberufe. In Niedersachsen ist das Durchschnittsalter 45, in 15 Jahren gehen die Leute einfach in Rente, gefallen es ähnlich bis 65 aus, weil das aus gesundheitlichen Gründen nicht geht. Wir haben tatsächlich ein Problem und der Fokus muss auf die Pflegeberufe, natürlich auch Offizieren. Ich will all diese Berufe wirklich nicht abwerten, aber mein Thema ist nun mal Pflegeberufe. Pflege. Ja. Wir sind in hoher Abhängigkeit, das sehe ich genauso. Wir sind in hoher Abhängigkeit von den Pflegeberufen. Wir sind nicht mehr in der Lage, und manchmal bin ich ja auch ziemlich klar in dem, was ich sage, weil ansonsten kriegt man kein Gehör mehr. Wir sind tatsächlich nicht mehr in der Lage, in den Krankenhäusern gut zu versorgen. Wir haben einen so extremen Mangel, dass wir nicht mehr Patienten mit komplexen Bedarfen versorgen können. Und ich glaube, Krankenhäuser sind nicht mehr auf Pflege eingerichtet, obwohl sie eigentlich dafür da sind. Und auch in der ambulanten Langzeitpflege haben wir ein großes Problem. Und wir müssen diesen Fokus tatsächlich behalten. Und ich hatte auch vorhin noch mal drüber nachgedacht. Du sagtest jetzt, warum sollen 30 Tonnen Stahl besser sein, als irgendwie 150 Kilo einen Patienten zu heben, was ich auch noch kenne aus meiner Praxis. Es geht echt in den Rücken, wenn man es Jahre macht. Ja. Mein Dienstort ist ja nur mein Ort, wo ein großer Automobilkonzern seinen Sitz hat. Und ich kenne das jetzt auch von jemand anders und so weiter, von Mercedes und so. Das heißt also, im produzierenden Gewerbe haben wir unheimlich gute BMG, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben Gesundheitsförderungskonzepte. Es ist klar, worauf man achten muss. Für die Pflegeberufe haben wir alle 2 Jahre eine neue Studie, wie psychosozial und physisch sie belastet sind. Und ich komme noch mal ein bisschen auf meine Frage zurück. Warum stellt sich keine Partei nach vorne und sagt, diesen Beruf müssen wir schützen, wir sind von ihm abhängig, sie sind körperlich extrem belastet, belasteter mittlerweile als jeder, der bei VW oder Mercedes oder BMW arbeitet. Und warum müssen wir jetzt nicht sagen, wir brauchen hier Schutzkonzepte, Unterstützungskonzepte, Förderungskonzepte, damit die Leute tatsächlich bis 67 im Beruf bleiben können? Weil es heißt immer aus der Politik, eine Krankenschwester, sie heißt ja nicht mehr Krankenschwester, aber Pflegefachpersonen können nicht bis 67 arbeiten. Nicht? Ja, ist richtig, aber was folgt daraus? Ne? Also welche Reaktion folgt daraus? Wir müssen doch mal sagen, okay, das Problem erkannt. Jetzt.
Ich finde die wichtigere Frage eigentlich, warum arbeiten die alle nur Teilzeit? Das hat, nicht nur mit fehlenden Kinderbetreuungsstrukturen
das ist korrekt.
Zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man es nicht packt.
Das ist korrekt.
Das ist vollzeitig zu schaffen ist. Und also würden wir dieses Problem beheben, hätten wir den Pflegenotstand behoben.
Ja.
Also wenn die Arbeit so wäre, und wahrscheinlich würde die Arbeit dadurch, dass alle Vollzeit arbeiten, so werden, weil dann der Stress nicht mehr so groß ist, da beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz, weil die beiden Probleme sich gegenseitig bedingen. Aber wie können wir es hinbekommen? Ja?
Genau.
Also ein bisschen was macht natürlich schon auch die Notwendigkeit, dass Mütter nachmittags zu Hause sein müssen, weil die Schule sonst nicht gelingt. Auch ein
Problem.
Ein Problem, kann man nicht anders sagen. Ja, aber also würden wir es hinbekommen, dass mehr Pflegekräfte in allen Bereichen Vollzeit arbeiten oder nahe Vollzeit arbeiten, hätten wir, glaube ich, eine wesentliche Verbesserung auch. Der Situation. Ja, und warum sind die Arbeitsbedingungen nicht so, dass man das packt? Das hat bestimmt auch mit körperlicher Belastung zu tun und mit Stress und psychischer Belastung. Alle Fachberufe, die mit Menschen zusammenarbeiten, die mit Menschen zu tun haben, noch dazu Menschen in Notlagen, brauchen Supervision. Und also ich habe auch schon im Pflegeheim gearbeitet, ganz wenig, nur eine Stunde am Tag, mein Vater da war, und weil ich angefangen habe, die Leute drumherum zu versorgen, wenn ich schon da war, und dann dachte ich mir irgendwann, es ist irgendwie haftungsmäßig ein kleines Problem, stellt mich doch die Stunde an, dann haben wir geregelte Verhältnisse und dann passt es auch, glaube ich, 7,31 Euro habe ich auf die Stunde. Sehr lustig.
Ja, also ich
aber ich hab genau festgestellt, dass dazu komplett die Zeit fehlt. Ja? Also ja, Übergaben genau so. sind nicht hinreichend gut, wären die besser, wüsste man mehr voneinander, was war, dann würden die Leute auch besser gepflegt, sage ich einfach, medizinisch versorgt. Ja? Auch da müssen wir Überlegungen anstellen. Ich habe eine Reha-Einrichtung, eine private bei mir im Wahlkreis, und die haben mir erzählt, sie haben so ein Problem, Personal zu finden, dass sie also viel nachgedacht haben, was können wir tun, wie ist die Situation der Leute, die bei uns arbeiten, und haben dann gesagt, so, wir haben definiert für uns, bei uns sind 36 Stunden Vollzeit, bei vollem Ausgleich.
Genau, ja. Yes.
Und dann wird aus diesen 36 Stunden eine 4-Tage-Woche.
Genau.
Weil eine Anfahrt weniger den Leuten wahnsinnig viel Lebensqualität schenkt, 3 freie Tage auch. Und die 9-Stunden-Schichten bringen da überhaupt erst mit sich, dass eine Übergabe stattfinden kann, weil 3 8-Stunden-Schichten geben sich die Klinke in die Hand. Ja.
Genau.
Und das sind Überlegungen, die da auch aus dem Notstand heraus entstehen. Außerdem haben sie eine Familienmanagerin eingestellt, die, wenn jemand neu kommt, dafür sorgt, dass die Kinder einen Kindergartenplatz und der Partner einen Job findet und die Leute eine Wohnung finden. Ja, also Serviceleistung sozusagen des Arbeitgebers. Das sind, glaube ich, Dinge, die sich entwickeln müssen und die auch gebraucht werden.
Das sind tatsächlich jetzt so Best-Practice-Beispiele. Also wenn man jetzt in die USA guckt, was für Anreizsysteme haben die Pflegefachpersonen tatsächlich anzuwerben, weil wir haben ja weltweit einen Pflegefachpersonenmangel. Ja. Neben des wirklich guten Gehaltes gibt es etwas wie, wir finanzieren den Kindergarten. Für USA ist das super, wenn man eine vollfinanzierte Gesundheitsversicherung hat. Eine Wohnung wird bezahlt, etc. pp. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir genau diese Anreize brauchen. Mir geht es nämlich darum, um die Anreize. Welche Anreize setzt man als Arbeitgeber, um gute Leute zu kriegen? Und ich glaube, diesen Gedankengang.
Die haben ja nicht die Wohnung bezahlt und nicht die Kita bezahlt, sondern die haben dafür gesorgt, dass es da ist. Ja?
Genau.
Das heißt, also wenn ich einen neuen Job habe und ich soll umziehen und eine neue Wohnung suchen, einen neuen Kindergarten suchen, die Schule noch einen Job für den Partner, dann da bin ich einfach überfordert und dass da jemand hilft, ist einfach ja lebensnah. So, ja, genau. Geht es gar nicht jetzt darum, dass man das bezahlt.
Stimmt.
Ist auch schön, ne?
Aber. Ja, oder auch die Arbeitszeitmodelle. Wir haben ja noch Arbeitszeitmodelle, die sind ja aus dem frühen letzten Jahrhundert mit den ganzen, da steht Finnland auch anders da oder auch andere Länder. Dann frage ich mich, warum haben wir noch Organisationsprozesse und Strukturen, Arbeitszeitmodelle des letzten Jahrhunderts? Man kann sich auch mal überlegen, wie man diesen Laden anders aufbaut und die Schichten anders auch aufbaut. Und vielleicht auch, ich meine, VW macht das ja auch so, dann hat man eben eine 36-Stunden-Woche oder 35-Stunden-Woche, ist der IG Metall dann ganz stark. Und dann sind die Leute zufriedener, weil tatsächlich man die Last besser ertragen kann. Viele Pflegefachpersonen sind tatsächlich in Teilzeit. Es wird gerne öffentlich anders diskutiert. Ist nicht der Grund, weil es ein Pflegeberuf ist, weil es ein Frauenberuf ist. Im Vergleich mit anderen Frauenberufen ist der Teilzeitanteil der Pflegeberufe höher. Und der Grund liegt einfach darin, dass man den Wahnsinn der Praxis, wie ich immer so sage, sonst nicht ertragen kann.
Ja,
das kann man nur mit Teilzeit kompensieren.
Ja,
was aber dann dazu führt, dass die Leute, natürlich sind Frauen, in die Altersarmut rutschen. Und weil sie einfach keine auskömmliche Rente irgendwann mal bekommen werden. Und all das gehört, glaube ich, zum Blick der Pflegeberufe tatsächlich dazu. Also was sind moderne, zukunftsfähige Arbeitgeber? Was sind gute Anreizsysteme, damit sie mal Pflegeberufe auch wirklich ködern? Das ist ein Arbeitnehmerinnenmarkt im Grunde. Und wie kann man das politisch auch tatsächlich befördern? Man sagt den Pflegeberufen nach, dass sie lamoyant sind. Das sage ich, stimmt zum Teil. Die sind wehleidig, erwarten immer, dass alle irgendwas für sie erledigen. Aber Arbeitgeber sind auch lamoyant. Die stellen sich jetzt hin und sagen, wir kriegen keine Pflegekräfte. Und dann denke ich immer, ja, macht doch was, das ist ein Arbeitnehmerinnenmarkt. Ja. Denkt euch was aus. Ne? Also versucht doch einfach mal Anreizsysteme zu finden. Best Practice. Ne? Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen. Und da kann man auch von anderen Ländern lernen. Oder einfach gesunden Menschenverstand einfach mal einsetzen, um gute Anreizsysteme zu finden.
Ja. Ne?
Also da braucht es auch nicht, da braucht es auch tatsächlich nicht immer die Politik. Also man muss jetzt nicht politisch regeln, wie man zu Pflegekräften kommt in dem Moment. Da reichen solche Dinge aus, wie du schon gesagt hast. Aber politisch brauchen wir trotzdem mehr. Es geht noch mal um ein Thema, wo ich mich frage, ist das jetzt etwas SPD-Spezifisches oder etwas Parteiübergreifendes? Ich muss wieder auf Niedersachsen zurückkommen, weil abhängig davon oder wie es den Pflegeberufen geht, hängt ja auch davon ab, wie sie strukturell verortet sind im System. Und wir haben in Deutschland ein korporatistisches System. Das heißt also, im Gesundheits- und Pflegesystem agieren Körperschaften, die in allen relevanten Gremien vertreten sind und Entscheidungen treffen. Wir haben vielleicht zum Beispiel für die Ärzte Kammern. Und wir wissen, dass Kammern wichtig sind, damit sie in Form der Selbstverwaltung über die eigenen beruflichen Angelegenheiten bestimmen, über die Qualität in Aus-, Fort- und Weiterbildung und so weiter. In Niedersachsen wird die Pflegekammer abgeschafft. Sie wird gerade abgewickelt. Ich habe gerade heute meine Stellungnahme zu diesem Gesetz fertig formuliert. Und ich hatte den Eindruck, nicht nur ich, wir alle hatten den Eindruck, dass die SPD und das SPD-geführte Ministerium sehr getrieben war von Verdi und von der AWO, die die Pflegekammer nicht wollten. Und für mich ist die Frage, warum gibt es so wenig politischen Rückhalt, auch gegen die Widerstände der Interessengruppen, die Professionalisierung der Pflegeberufe voranzutreiben? Und wie stellt sich die SPD jetzt vor, die Pflegeberufe in einem korporatistischen System auch zu stärken? Weil ohne Körperschaft schaffen wir es nicht. Also nicht in diesem System. Hm. Und wie sind da die Vorstellungen der SPD?
Die Vorstellungen der SPD sind an der Stelle nicht zu Ende debattiert und nicht zu Ende gedacht. Das muss ich ehrlicherweise einräumen. Und ich glaube, dass es auch nicht nur, also in solchen Auseinandersetzungen, wo zwei quasi Kontrahenten sich gegenüberstehen und schon gar nicht mehr miteinander reden können, weil man sich nichts dazwischen vorstellen kann, ist es echt auch schwierig, sich zu positionieren. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Debatte schon zu Ende geführt ist. Die Erfahrungen sind im einen Bundesland besser als im anderen. Und das muss man sich anschauen, dann muss man sich überlegen, was daraus werden soll. Aber also ich bin offen, absolut offen dafür, Wege zu finden, um die Pflegeberufe in ihrer Professionalität zu entwickeln und zu stärken, und dazu auch die notwendigen Schritte zu gehen. Aber wir können natürlich weder an den großen Trägern noch an der großen Interessenvertretung der Gewerkschaft vorbei jetzt da was entwickeln, aber wir müssen es halt auch gemeinsam machen und dann auch gemeinsam zu einer Lösung kommen. Das sollte doch auch möglich sein, weil ich glaube, die Ziele sind ja, da ist man sich ja nicht irgendwie fremd.
Eigentlich schon, aber natürlich ist es so, dass das AWO ist ja ein Trägerverband und gleichzeitig Anbieter wie auch Arbeitgeber. Verdi ist Gewerkschaft und vor diesem Hintergrund ja auch wichtig für die Verhandlung der Löhne und so weiter und so fort. Und ich frage mich, warum hat Verdi nicht begriffen, dass eine Pflegekammer bedeutet, dass man den Beruf professionell ausgestalten kann und wenn dann der Arbeit und dass man dann dem Arbeitgeber und Arbeitgeberverband gegenüber anders auftreten kann, wenn man sagen kann, das ist der Wert dieser Pflege, deswegen verlangen wir diesen Lohn. In Ländern mit einer Pflegekammer ist ersichtlich, dass sie auch eine stärkere Pflegegewerkschaft haben. Und, und hier verstehe ich nicht, warum man strategisch nicht verstanden hat, dass man eigentlich zusammenkommen muss, statt sie zu bekämpfen. Ja. Das ist jetzt
schwer. Jetzt bin ich weder AWO noch Verdi, deswegen kann ich das nicht beantworten.
Ich weiß.
Ich krieg dann große Lust, irgendwie da mal zu dritt an den Tisch zu sitzen und mal einfach mal zu überlegen, was ist eigentlich, wo sind eigentlich die Haken an der Geschichte, ja, weil, also ich habe die Erfahrung bisher im Leben gemacht, wenn man in solchen verhakten Debatten sich an den Tisch sitzt und sich Zeit nimmt, dass man am Ende auch zu einer Lösung kommt. Und wir müssen ja zu einer Lösung kommen. Wir haben ja ein Problem, ja. Insofern, also wir haben nicht das Problem Pflegekammer ja oder nein, sondern wir haben das Problem Pflegenotstand und wir haben das Problem der wie du sagst, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, geringen professionellen Entwicklungen. Und also da muss ja was geschehen. Also müssen wir uns zusammensetzen und was gemeinsam überlegen.
Ich denke auch, dass etwas geschehen muss, weil ich das jetzt ja seit vielen Jahren, ich bin auch schon länger im Geschäft und ich beobachte das seit vielen Jahren, dass, wie ich schon vorhin sagte, vor 20 Jahren hätte ich unterschrieben, dass wir genauso gut sind. Mittlerweile unterschreibe ich das nicht mehr. Und wir haben tatsächlich ein Problem. Wir sind auch nicht mehr konkurrenzfähig. Wir müssen uns auch fragen, warum jetzt Deutschland jetzt als Einwanderungsland für Pflegeberufe nicht so wahnsinnig interessant ist. Wenn ich jetzt aus den Philippinen käme, die ja über Bedarf Ausbildung qualifizieren, müsste ich mich ja fragen, ob ich nun Deutsch lerne oder Schwedisch, ist gleich schwer. Und die Schweden sprechen auch noch besser Englisch. Also, wo gehe ich hin? Und all diese Dinge. Und das hat auch tatsächlich mit der Professionalisierung zu tun. Und ohne eine Vertretung der Pflegeberufe werden wir es meiner Meinung nach tatsächlich nicht schaffen. Ja, also dann muss man tatsächlich weiter ins Gespräch gehen, beziehungsweise ich wurde gefragt und ich hast du bestimmt noch gelesen, über Twitter sagte eine Genossin von dir, die ja auch in der SPD aktiv ist und so weiter, sagte, sie würde gerne wissen, wann die SPD parteiintern auf Pflegewissenschaftler, Pflegewissenschaftlerin zugeht, wenn es um die Entwicklung der Pflege- und Pflegeberufe geht. Ich habe gesagt, die Frage nehme ich mit.
Schon sind wir aufeinander zugegangen. Also wir haben jetzt ganz gut gesprochen. Ich habe übrigens ohne jetzt viel Expertise mitnehmen zu können, im Vorfeld mit einer sehr lieben Genossin hier aus meinem Wahlkreis gesprochen, die die Gesundheitsversorgung und Pflegewissenschaft lehrt hier in Stuttgart an der dualen Hochschule.
Okay.
Ich bin, ohne auch nur im geringsten vom Fach zu sein, ständig im Gespräch.
Ja, genau.
Hat ja auch mit Alexander schon einen kleinen Podcast und begebe mich da auch gerne rein. Und das müssen wir auch. Natürlich muss die Politik immer mit Fachleuten im Gespräch sein und auch mit Betroffenen im Gespräch sein, mit Beteiligten. Das ist unsere Aufgabe. Also da ist die SPD nicht weniger dazu bereit als irgendjemand anders, weil du jetzt auch oft gefragt hast, warum ist die SPD dazu
genau, nee, genau.
Hierzu nicht bereit? Das ist gar nicht der Fall, also kann ich jedenfalls von mir nicht sagen und auch nicht Norbert Walter-Borjans deckt andere Themen ab, aber ist auch da immer bereit zu kontroversen Gesprächen auch und auch sich anzuhören und gegebenenfalls auch die bisherige Wahrnehmung und Haltung und Meinung daraufhin auch nochmal zu überprüfen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sonst, also da wäre man als Politiker oder Politikerin auch ungeeignet, wenn man dazu nicht bereit ist. Ja. Ich habe auch schon in frühen Jahren meiner Abgeordnetentätigkeit hier in Berlin festgestellt, Teach First, junge Absolventen, Hochschulabsolventen werden von diesem Verein geworben, um ein Jahr an einer Schule mit zu unterrichten, also zu teachen und dann erst in den Beruf zu gehen und dann erst Karriere zu machen. Das ist sehr beliebt und sind meistens in Brennpunktschulen eingesetzt. Eine tolle Sache, amerikanischer Verein, der sich hier in Deutschland dann auch gegründet hat, Teach First. Und die hatten hier in Berlin Leute ausgebildet, die haben dann ein Vierteljahr lang so ein bisschen Entwicklungspsychologie, und waren einsatzbereit und dann hakte es irgendwie mit Senat und Personalrat. Und die sollten dann den Job nicht machen können. Und also eine ausweglose, verzweifelte Situation, nur weil kein Gespräch mehr möglich war. Ja. Ich habe die alle an den Tisch eingeladen und es hat fast gereicht, dass man sich gegenüber saß und festgestellt hat, wow, da gegenüber sitzt auch ein Mensch und wir haben gemeinsame Ziele. Ja? Wir wollen gemeinsam eigentlich ein gutes Ziel erreichen. Ja, der wird es auch schaffen, dass man sich einigt. Die haben sich geeinigt und das hat funktioniert. Ja? Und ich denke, dass es auch in solchen 0-1-Ja-Nein-Fragen in der Pflegekammer nicht sein muss, eine Lösung zu finden und eine gute Entwicklung voranzubringen. Ja, genau. Das muss doch wohl drin sein.
Ja,
ich bin auch gerne bereit, damit zu helfen, mit Geburt zu helfen.
Genau, 0-1-Fragen waren da wenig förderlich, um das mal so zu formulieren. Das war auch sehr kontraproduktiv. Und gut, das Kind ist nun in den Brunnen gefallen und ist so, tatsächlich sind Gespräche wichtig. Also wäre jetzt dein Rat für Pflegeberufe, Pflegewissenschaft, sich aktiv immer nach vorne zu bringen, um das Gespräch zu suchen, nicht nur mit der SPD, aber jetzt in diesem Fall natürlich mit der SPD, um einfach auch die Anliegen einfach nochmal anders voranzubringen, die nun mal da sind und die man auch als Expertin wahrscheinlich nochmal anders einbringen kann. Was mich stört, ist tatsächlich, dass ständig die Gesundheitsökonomen gefragt werden. Warum wird andauernd ein Gesundheitsökonom zu Pflegefragen gefragt? Oder warum immer irgendein Chefarzt? Warum werden die ständig gefragt zu diesen Dingen?
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Empfinden. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Ich empfinde, dass die Pflegekräfte in den letzten Monaten, fast schon Jahren, eine sehr starke Stimme bekommen haben. Und das ist gut, ja, das ist total wichtig. Ich finde eure Lobbyarbeit sehr, sehr wichtig und sehr erfolgreich. Ich würde eher die Frage stellen, wann bekommen die Kassiererinnen im Supermarkt eigentlich so viel Lobby? So viel Lobby wie die Pflege? Nein, Quatsch. Also man soll das nicht gegeneinander aufrechnen und man soll auch. Ja, das ist schon auch in Ordnung, dass Gesundheitsökonomen ihre Meinung sagen und auch Chefärzte sind ja ein bisschen mit betroffen. Also das ist immer, dass man dann denkt, ja, wieso wurde der jetzt gefragt und ich nicht?
Es geht noch nicht mal um mich persönlich, weil das ist mir wurscht.
Weiß aber, ich schon.
Aber das tatsächlich, was ich sehe, ist, vielleicht ist der Blick jetzt anders als Kassiererin, weil wir, wie gesagt, die Körperschaften haben, die mächtigen Verbände und da gibt es keine Körperschaft oder keinen Verband, um gegenzuhalten. Wir können ja nicht gegenhalten. Also das ist eine. Klar. Und bei den gesundheitspolitischen, pflegepolitischen Diskussionen finde ich deswegen so schwierig, dass zuerst über die Finanzierung nachgedacht wird. Und denke ich, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse wird zuerst gefragt, können wir uns das leisten? Und wie sieht das denn finanziell aus? Und wenn man dann in die Literatur guckt, dann denkt man sich, naja, es gibt schon Hinweise darauf, dass gut qualifizierte Pflegekräfte in angemessener Anzahl sogar auch noch ressourcensparend sind. Und dann frage ich mich mit dieser Engführung von, wie können wir systemimmanent das bezahlen? Damit kommen wir ja nicht weiter. Mhm. Und, nee,
das
und
ist aber entstanden ja. aus der dem Spardiktat der Jahrtausendwende,
ja.
Der auch der neoliberalen Überlegung, alles muss irgendwie messbar, steuerbar, über Kennzahlen, also die DRGs und in Schubladen gepackt werden und dann wird alles effizient.
Ja,
und erstens ist es nicht übermäßig effizient geworden und zweitens ist es halt nicht resilient. Ja, das haben wir jetzt gemerkt, es ist nicht krisenfest.
Genau.
Es ist dermaßen auf Kante genäht, dass der kleinste Notfall immer zu dramatischen Überbelastungen führt. Und da müssen wir, glaube ich, einfach auch wieder eine neue Denke reinbringen.
Absolut.
Das ist ja auch in vielen, also gerade zum Beispiel lief die Finanzierung der Pflege außerhalb der DRGs war ein ganz wichtiger Schritt, finde ich jetzt. Da müssen wir weiterkommen, dass eben die grundständige Versorgung außerhalb der DRGs stattfindet und dann kann man ja meinetwegen möglicherweise, also ich würde Bereiche rausnehmen, ich würde die Kindermedizin komplett rausnehmen, wenn ich das für völlig fehlgeleitet halte, aber meinetwegen kann man so einen Blinddarm irgendwie als Fall betrachten, aber immer Vorsicht, da ist ein Mensch mit verbunden. Das ist alles schon ein bisschen schwierig. Martina, jetzt muss ich aber echt mal
auf
die Uhr gucken.
Ich weiß, Mensch. Es ist schon sehr lange, dass du überhaupt so viel Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir für dieses entspannte Gespräch und für die Offenheit.
Sehr gerne.
Definitiv. Und erstmal vielen, vielen Dank und erstmal eine gute Woche weiterhin. Und wir bleiben in Kontakt.
Das machen wir sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Alles Gute
mir auch. Dir. Danke.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Woche verabschieden wir uns. Nächste Woche haben wir Roland Engehausen, den Geschäftsführer der Bayerischen Landeskrankenhausgesellschaft, zu Gast. Wir hoffen bis dahin auf rege Kommentare, Diskussionsanregungen und Kritik. Ihr findet uns auf unserer Pflegestandard-Facebook-Seite, unserem YouTube-Kanal oder über unsere Blog-Website blogs.sonja.de/pflegestandard. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung bei iTunes, Stitcher oder wo immer ihr unseren Podcast findet. Alle Inhalte dieses Podcasts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Fakultät Gesundheitswesen von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Musik in diesem Podcast ist von Scott Holmes komponiert und findet entsprechend der von freemusicarchive.org ausgewiesenen Lizenzbedingungen und der Creative Commons Lizenz Verwendung.